Der Verurteilte wurde in einem Karren herbeigerollt. Als die Menschen ihn erblickten, schrien sie auf.
»Du siehst, ich kann hart sein«, sagte Lorenz. »Nun ja, die Gerechtigkeit ist keine Kunst wie die eines Tilman Riemenschneider.«
»Das sehe ich anders. Dieses Schauspiel hier ist Kunst. Die Kunst der Überzeugung. Genau wie ein gutes Flugblatt«, erwiderte Konrad. Ein Mönch verlas die Anklage. Dann erteilte der Henker einen Befehl. Ein Aufschrei ging durch die Menge. Der Verurteilte stieß wimmernde Laute aus. Er wurde mit glühenden Zangen gefoltert. Die Pferde scheuten. Die Pferdeknechte konnten die Tiere nur mit Mühe halten. Endlich kam das Hauptspektakel. Konrad starrte in die Gesichter der Menge und verachtete sie alle. Seile wurden um die Arme und Beine des Verurteilten geschlungen. Die anderen Enden wurden an die Pferde gebunden. Bei jedem Tier stand ein Pferdeknecht. Angetrieben von den Peitschen der Knechte stemmten die Pferde sich in vier Richtungen, bis es das Opfer endlich zerriss. »Möge Gott dem Ketzer verzeihen«, sagte Konrad und schaute zum Fürstbischof. Er sah Tränen in Lorenz' Augen. Was für ein seltsamer Mann. Er schickte Burschen in den Krieg und ließ Unglückselige foltern, und doch vergoss er Tränen. Auf dem Platz zerrten die Henker die Reste des Delinquenten zu einem großen Scheiterhaufen. Lorenz sah aus, als müsse er sich übergeben.
»Gehen wir zurück in die Festung«, sagte er matt. »Ich brauche Wein.«
Eine Stunde später saßen sie an einem dunklen Eichentisch. Lorenz berichtete von seinem kürzlichen Besuch bei Kaiser Karl.
»Die Musikanten waren fabelhaft. Der Ruhm dieses Kaisers wird überdauern. Und er hat eine Orgel. Prachtvoll!«
»Der Kaiser ist mutig. Er wagt sich ständig auf Neuland«, sagte Konrad.
»Ach ja, dein Patenkind, Florian Geier, kommt nach Hause«,
bemerkte Lorenz.
»Seine Mutter möchte, dass er sein Erbe antritt.«
Konrad verschlug es die Sprache. Wieso hatte er nichts davon erfahren? Seit Jahren ließ er Florians Briefe durch Kuriere befördern und las sie, bevor er sie Anna weiterleitete. Florian konnte sich als Problem erweisen. Möglicherweise war der Junge schwer zu beeinflussen. In diesem Fall würde die Ausplünderung des Rittergutes mehr Fantasie und entschlosseneres Vorgehen erfordern.
»Ich habe Passierscheine für zwei Männer aus Giebelstadt unterzeichnet, ausgesandt von Anna von Seckendorf, um Florian nach Hause zu bringen«, fuhr Lorenz fort.
»Zwei Männer aus Giebelstadt?«, fragte Konrad. »Wer waren sie?«
»Der Vogt und ein Diener. Der Vogt war pockennarbig und ziemlich derb. Sein Diener schien gebildeter zu sein.«
Konrad wusste, wen Lorenz meinte. Der Pockennarbige war Lud, der damals den Landsknecht im Duell besiegt hatte. Konrad hatte 50 Goldgulden verloren bei einer Wette auf den Ausgang dieses Duells. Wer Luds Begleiter war, wusste er allerdings nicht. Aber wenn ihre Papiere erst wenige Tage alt waren, wären sie noch auf der Straße in Richtung Frankreich. Vielleicht konnten sie abgefangen werden.
»Reisen die Männer über Land oder zu Wasser?«, fragte Konrad.
»Sie wollen die Wasserstraßen nehmen, die Handelsrouten der Hanse über Köln und Amsterdam, um anschließend das Meer zu überqueren.«
»Ich verstehe«, sagte Konrad. »Nun, ich selber war noch nie in England und möchte auch gar nicht dorthin. Wer kann schon sagen, welche Ideen dieser Tage in England gelehrt werden?«
»Oh, sie haben gute Universitäten. Florian ist an einem Ort mit Namen Oxford. Unter anderem lehrt der große Erasmus dort. Es wird höchst interessant sein, sich anzuhören, was Florian in England gelernt hat.«
»In der Tat«, räumte Konrad ein. »Niemand stand seinem Vater näher als ich, und seiner Mutter war ich stets ein guter Vetter.«
»Ist das der Grund, weshalb du deine Mönche und Magistrate angewiesen hast, das Gut der Geiers unter Protektion zu stellen?«
»Ihr wisst einfach alles, euer Gnaden.«
»Ich bin sicher, du wirst Anna und ihrem Sohn helfen, auf dem rechten Weg zu Gott zu bleiben«,
fügte Lorenz scharf hinzu. »Ihr sagt es besser, als ich es mit Worten jemals ausdrücken könnte.«